weil es Leute gibt, die hellwach sind. Um diesen Weihnachtsbaum, nicht genau diesen, aber in dieser Art, kümmern sich seit Jahren Ludwig und Irmi mit der Inge zusammen und wird dann aufgebaut. Und da ist dann auch der Erwin mit dabei. Und deswegen steht das hier und dürfen wir das genießen. Und dort unten, seht ihr, da ist ein Christbaumständer, den müsst ihr euch mal angucken. Den hat der Erwin in einer künstlerischen Arbeit selbst gebaut. Wirklich sehr schön, um uns damit zu segnen. Auch die Kleinigkeiten sollten nicht verloren gehen. Und alles drückt etwas aus, nämlich die Liebe zum Herrn und die Liebe zur Gemeinde. So schaut es aus in der Tat, im Handeln, in Dingen, die zum Segen gereichen. Ein wunderschöner Baum, auch dieses Jahr wieder. Ganz herzlichen Dank, ihr Lieben. Dann gibt es natürlich noch viele andere, die das ganze Jahr über in den unterschiedlichsten Bereichen wach sind und nicht geweckt werden müssen durch eine eingebaute Lampe, sondern die das freiwillig tun, aus sich heraus und in diesen ganzen Bereichen dienen. Ich werde das heute Morgen nicht im Einzelnen aufzählen, weil wir das jedes Jahr tun. Aber ohne diese Geschwister, die sich in dieser Art und Weise einbringen würden und jeder das dann eben tut, was ihm liegt, was er gerne tut und manchmal auch das, was man vielleicht nicht so gerne tut, aber getan werden muss. Auch das ist ja etwas. Es gibt Leute, die warten immer auf die große Berufung, bis irgendetwas kommt, bis man etwas tut. Aber oftmals sind es auch Notwendigkeiten, etwas zu tun. Und da kann ich nicht warten, bin ich jetzt begabt oder bin ich nicht so begabt. Es gibt Dinge in dem Bereich, den ich tue, da bin ich nicht so begabt, aber ich muss es dennoch tun. Und wenn du in deiner Arbeit bist oder sonst wo, wird es auch irgendwelche Dinge geben, die dir nicht so liegen. Und du tust es trotzdem und dasselbe gilt für Gemeinde auch. Es muss ja nicht immer ein Blitz vom Himmel kommen oder eine Offenbarung vom Himmel, sondern das Gute, das vor Füßen liegt, das tun wir einfach. Und weil es viele Geschwister gibt hier in der Gemeinde, viele, die sich hier gefunden haben, deswegen können wir Sonntag für Sonntag hier sein und unter der Woche auch die unterschiedlichsten Dinge haben und werden dadurch gesegnet, weil sie die Grundlage bilden und den Rahmen bilden, dass in diesem Rahmen dann das geschehen kann, was geschieht. Und zwar Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr. Es sind Dinge, die geschehen hier. Es gibt Dinge, die geschehen in Wohnungen. Zum Beispiel Doris hat einen Kreis zu Hause bei sich. Und so sind die unterschiedlichen Dinge, die hier ineinander greifen und wie ein Mosaik das Ganze bilden und das Ganze ermöglichen. Ja. So, wir glauben an den Heiligen Geist, an die Führung Gottes und wir wissen, dass jede gute Gabe von ihm kommt und dass wir abhängig von ihm sind als die Quelle unseres Lebens. Aber dennoch wirkt der Herr durch Menschen hindurch und tut sein Werk durch sie. Es gibt Dinge, die tut er ganz souverän, da fragt er niemanden, sondern er tut es einfach. Aber es gibt andere Dinge, da sucht er Menschen, durch die er dienen kann. Und genau das geschieht in dieser Form. Und das ist schön. Ich danke euch allen ganz, ganz herzlich für euren Dienst und für das Engagement und für die Leidenschaft, die ihr hineinlegt. Auch an Tagen, wo ihr einmal keine Lust habt. Aber auch ihr habt gelernt, nicht nach Lust und Laune zu gehen, sondern nach dem, was ansteht und euch so gebrauchen zu lassen. Ganz herzlichen Dank dafür, ihr Lieben. Ihr wisst, wer gemeint ist. Lasst uns doch mal einen Applaus geben an alle, die hier dienen. Jawohl. Und dann gibt es noch jemand, auf die könnte ich gar nicht mehr verzichten. Da hat sich in den letzten Jahren etwas entwickelt, was für mich persönlich eine große Freude ist. Aber da wird die Brigitte etwas dazu sagen. Bitte komm doch mal nach vorne. Ja, damit es auch ökonomisch läuft, hat sie gleich noch eine zweite Geschichte mit dazu anscheinend. Geht's, Brigitte?
Guten Morgen. Also ich habe heute mir den Mut gefasst, einmal vor allem was zu sagen wieder. Ich möchte jetzt gerne die Maria Griesel vorbitten zu mir. Auch wenn sie ihr rein Neck fällt, aber... Also wie ihr wisst, haben wir ja in Miesbach auch einen Weitblick, der seit einem Jahr existiert, den wir zusammen miteinander ins Leben gerufen haben oder auch mit Toni geredet haben. Und da kommen sehr viele Menschen, auch von Rosenheim und von Miesbach und von Hausham. Und die Maria, die ist so toll, die kommt bei jeder Zeit, ob es schneit oder ob es warm ist und nimmt immer Leid mit. Und ich möchte mich in diesem Sinne vom ganzen Miesbacher Kreis bedanken für diese Ehre und für diese Tat und für diesen Dienst. Und du liegst uns so am Herzen und ich hoffe, dass das so weitergeht. Dankeschön. Also das Nächste, das ist die Kaffeekasse. Ich danke euch allen. Ihr habt seid so eine tolle Gemeinde. Die ist jetzt fast voll. Und heute dürft ihr alle nochmal schön spenden, wenn ihr euren Kaffee trinkt. Und dann wird die Kaffeekasse geöffnet und die Ludwig und ihr mit, die kriegen dann das Geld für einen Kaffee. Oder wird halt gebraucht wird für die Gemeinde. Und ich freue mich, dass diese Kaffeekasse ja immer wieder hergenommen wird und immer wieder jeder was reinschmeißt. Und dass sie auch nicht geklaut worden ist in dem letzten Jahr. Und ja. Und dann im 2014 gibt es dann wieder eine neue Kaffeekasse. Also ich lasse nicht locker, weil die Gemeinde braucht das Geld und der Herr segnet das alles. Und ich danke euch allen dafür, auch von der ganzen Gemeinde. Gell? So. Und jetzt ist mir noch ein Anliegen. Jetzt möchte ich den Toni und die Monika möchte ich vorholen. Ja, bitte, kommt zu mir vor. Also... Ich weiß, dass du das nicht magst, aber dieses Jahr ist jetzt vorbei und die Gemeinde möchte sich bei dir bedanken und bei der Monika für deine Dienste, für deine Arbeit. Wir lieben euch alle sehr und es liegt uns am Herzen, trotz alledem ein schönes Dankeschön an euch zu geben. Und das ist von der Gemeinde ein Dankeschön für dieses ganze Jahr und sei jetzt bitte freudig. Und es ist auch nicht... Es soll ja nicht unangenehm sein, aber schließlich und endlich sind wir so dankbar, was du jetzt machst und wie du uns leitest und führst mit dem Herrn zusammen. Und nehmt es an, es ist für euch, egal für was, und es soll aus Liebe geschehen.
Dankeschön.
Bitte schön.
Das hat sie mir gestern nicht verraten. Sie hat nämlich gesagt, sie hat jetzt die Blumen für die Maria mit dabei, ob das alles in Ordnung geht. Sag ich natürlich, selbstverständlich. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich danke euch, dass ihr so lange mit mir ausgehalten habt und mit uns. Über 23 Jahre jetzt, durch dick und dünn, durch gute Zeiten und weniger gute Zeiten, habt festgehalten, seid nicht davongelaufen, sondern seid dran geblieben. Und das ist für mich persönlich auch wirklich ein Geschenk, ist nicht selbstverständlich, ist nicht selbstverständlich. Treue ist nicht jedermanns Sache, sagt schon der Apostel Paulus. Auch da gehört etwas dazu. Zumal in einer solchen Gemeinde ja nicht immer alles rund läuft. Hier treffen sich viele Menschen und wo Menschen sind, da menschelt's. Und wo sich viele tummeln, da wird einem auch mal auf die Füße getreten. Alle wollen vorwärts zum Herrn hin. Und da gibt es schon mal ein Gerangel. Und man hat viel Gelegenheit, einander zu vergeben, einander anzunehmen, sich zu versöhnen, die Hand zu reichen und wieder gemeinsam weiterzugehen. das wird geübt im Rahmen von Gemeinde. Preist den Herrn. Danke euch allen. Ich habe mir gedacht, ich möchte dieses Jahr, diesen Gottesdienst am Jahresende heute nicht mit einem Rückblick beschließen. Nicht mit etwas, was jetzt vor uns liegt. Wir haben jetzt nächsten Sonntag noch, da geht es eher in diese Richtung. Aber ich möchte heute diesen Gottesdienst, dieses Jahr mit diesem Gottesdienst beschließen, noch einmal mit einem Bibelstudium mit euch. Klingt trocken, weiß ich, wird es aber nicht sein. Ihr erinnert euch, wer die letzten Wochen immer im Gottesdienst war. Wir haben an den Weihnachtssonntagen oder an den Adventssonntagen immer wieder Geschehnisse aus der Geschichte Israels miteinander betrachtet. Und zwar solche, die in besonderer Weise mit Weihnachten und der Geburt Jesu verbunden waren. Und wir haben da unter anderem gesehen, dass zum Beispiel auch Geografie und Örtlichkeiten eine ganz wichtige Rolle spielen und dass im Plan Gottes nichts belanglos oder zufällig ist. Wir haben den Ort betrachtet, den sich der Herr für sein Kommen ausgesucht hatte. Und wir sahen, dass er bewusst einen Platz erwählte, der bei Menschen nichts galt. Und dass er eben nicht in eine makellose Umgebung hineinkam, sondern an einen Ort, der nichts darstellte und der eigentlich verachtet war. Und wir sahen auch, was das mit uns zu tun hat. Dass er nämlich genau dorthin gekommen ist, wo wir waren und wo wir sind. In unsere Sündhaftigkeit hinein. Er ist Fleisch geworden und wir haben ja auch Fleisch und wir sind auch Fleisch. Und dieses Fleisch ist von der Sünde durchdrungen und er selbst kam im Fleisch. Allein das ist schon sehr erstaunlich. Und er kam dort hinein in unser Elend als Menschen, die fern von Gott leben. In unsere Verlorenheit und unsere Hilfebedürftigkeit kam er hinein, die er uns selbst in der Gestalt des Kindes demonstriert hat, das so abhängig ist von seinen Eltern und das auch nicht ohne die Liebe und Fürsorge seiner Eltern von Vater und Mutter leben und überleben kann. Und zwar auch wir nicht, ohne die Fürsorge unseres Gottes. Wir haben gesehen, dass nur diejenigen vor ihm erscheinen können, die alles Gehabe und allen Schein ablegen oder darauf verzichten. Nur wer Stolz und Hochmut ablegt, kann überhaupt hinzutreten. Und wer sich vor dem Kind beugt, in dem sich Gott so erniedrigt und uns zugeneigt hat, der wird von ihm erhoben und erfährt das Heil, das in ihm gekommen ist. Wir sahen auch, dass das nichts für Leute ist, die sich selbst für großartig halten und die einen solchen Retter, die meinen, einen solchen Retter nicht nötig zu haben. Aber diejenigen, die demütig kommen, denen gibt er Gnade. So, und am darauffolgenden Sonntag konnten wir einen Blick in die Biografie von Zacharias und Elisabeth tun, die als Nachkommen Aarons, dem priesterlichen Geschlecht aus dem Stamme Levi, ebenfalls mit Weihnachten zu tun haben und in diese ganze Geschichte mit eingebunden sind. Und dort wurde uns gezeigt, wie es zwei Menschen erging, die tadellos in den Wegen des Herrn gewandelt sind und die in den Augen Gottes, wie er selbst sagt, gerecht und untadelig waren. Und die dennoch scheinbar von Gott vergessen waren, weil sich, wie manche meinen, trotz aufrichtiger Frömmigkeit und trotz echter Liebe zu Gott nicht der Erfolg eingestellt hatte, den sie doch eigentlich haben sollten, oder? So, und wir haben gesehen, obwohl der Mann dann am Ende, als er alt und auch seine Frau, als sie alt und hoch betagt waren, nicht einmal mehr den Glauben hatte, den Worten des Engels zu glauben mit dieser Verheißung des Sohnes. Er konnte darauf nicht mehr trauen. Und gerade in dieser Situation zeigt Gott, dass er seinen Zacharias niemals vergessen hatte. Und er schenkt diesem alten Ehepaar weit über die Zeit hinaus, nachdem sie alle Hoffnung verloren hatten, diesen ersehnten Sohn, nämlich Johannes, der zum Täufer wurde, an den sie schon lange nicht mehr geglaubt hatten. Und auch das ist für uns ein wunderbares Zeugnis für das, wie Gott handelt und was er tun kann, gerade auch dann, wenn wir Schwäche zeigen. Wenn wir nicht als die Glaubenshelden stehen und nicht die tadellosen Heldenfiguren sind, die wir oft meinen, sein zu müssen, die wir aber in Wirklichkeit, Hand aufs Herz, nicht sind. So, und alles, was die Bibel berichtet, gerade im Zusammenhang von Weihnachten mit dem Kind in der Krippe, hat uns etwas zu sagen. Selbst scheinbare Nebensächlichkeiten, die wir vielleicht als Beiwerk sehen würden, sind nicht einfach nur Ausschmückung in Gottes Wort. Die Bibel verzichtet komplett und ganz und gar auf Ausschmückungen, sondern alles, was Gott in seinem Wort offenbart, ist auch von Bedeutung für uns. Da ist nichts zufällig, nichts inhaltslos, nichts ohne Absicht hineingekommen, sondern alles wurde planvoll hinzugefügt, um uns Einsicht zu geben in die Gedanken Gottes, uns zum Heil und damit wir ihm glauben. Damit wir ihm glauben. Und es gilt auch für diese Verse, die Lukas am Ende der Weihnachtsgeschichte in sein Evangelium mit hineingenommen hat und hinzugefügt hat, nachdem die Hirten den Stall wieder verlassen haben und zu ihren Herden zurückgekehrt sind. Und das wollen wir uns heute Morgen einmal anschauen. Die Nachweihnachtsgeschichte, die noch zu Weihnachten dazugehört und die erst die Tür öffnet für uns, damit wir unser Leben gestalten können mit dem Frieden, den die Engel auch verheißen haben. Ich lese das einmal, Lukas 20 und dann ab 21. Lukas 2, 20. Da heißt es zunächst, da kehrten die Hirten zu ihrer Herde zurück. Und dann kommen diese Verse ab Vers 21. Und als 8 Tage vollendet waren und die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus, den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfing. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben und 2 junge Tauben. So, das wird normalerweise in der Weihnachtsgeschichte nicht mehr gelesen, gehört aber existenziell mit dazu. Diese paar wenigen Verse, die klingen zunächst einmal wie eine Art Nachsatz zu dem eigentlichen Geschehen, das sich ja anscheinend schon auf den Feldern bei den Hirten und im Stall mit der Ankunft des Kindes ereignet hat. Doch was hier beschrieben wird, ist etwas, von dem der Herr wollte, dass wir davon wissen sollen. Damit der Friede, von dem der Engel sprach, eben auch unser Herz erfüllt und im Hinblick, dass wir im Hinblick auf den Glauben, auf unser Glaubensleben, auf unser Leben mit Gott getröstet werden. Weil nämlich viele Dinge in unserem Leben sind, die uns verunsichern, die uns den Frieden rauben wollen, die uns in eine Position und Situation bringen, wo wir nicht mehr wissen, sind wir von Gott angenommen oder nicht, weil sich viele Dinge in uns und aus uns heraus auch ereignen, wo wir manchmal Zweifel haben könnten, wie gläubig wir überhaupt sind, weil unser Fleisch immer noch geprägt ist von unguten Dingen, die uns zu schaffen machen. Und um uns da Frieden zu geben, zeigt uns der Herr diese Geschichte mit der Beschneidung des Fleisches, des Kindes, des Babys Jesu, um zu zeigen, dass unser Fleisch abgeschnitten ist und nicht das letzte Wort in unserem Leben hat. So, also genau 8 Tage nach seiner Geburt geschieht hier etwas, das wie das Siegel auf unsere Erlösung und auf die Verheißungen ist, die Beschneidung des neugeborenen Kindes. Was ist daran jetzt so ungewöhnlich, dass dieses Kind beschnitten wird? Schließlich wurden ja alle jüdischen Knaben im Alter von 8 Tagen nach der Geburt eben beschnitten. Das ist bis heute Usus und gehört dazu. Das ist ganz normal. So, das ist wahr, die Beschneidung selbst ist nichts Ungewöhnliches für ein jüdisches Kind. Aber obwohl hier scheinbar nichts Außergewöhnliches geschieht und deswegen schenken wir solchen Aussagen in der Schrift oft auch nur wenig Beachtung, ist dieses Ereignis, dass nämlich eine Person beschnitten wurde, die sich von allen anderen unterscheidet, etwas ganz und gar Außergewöhnliches. Und es ist wert, das einmal genauer zu betrachten. Und das wollen wir heute tun. Auch das nächste, was danach erwähnt wird, gehört eben dazu und muss im Zusammenhang mit der Beschneidung gesehen werden. Nämlich die sogenannte Darstellung des Erstgeborenen. Das sind Begrifflichkeiten, mit denen können wir normalerweise gar nichts anfangen. Sie sind aber in der Bibel von hoher Bedeutung und haben uns etwas zu sagen für unser eigenes Leben in der Jetztzeit, in der wir leben und mit Gott uns vorwärts bewegen. So, in der Tora, im Gesetz des Alten Testamentes, gab es mehrere Vorschriften, die nach der Geburt eines Kindes zu beachten waren und einzuhalten waren. Diese Vorschriften gingen alle auf bestimmte Ereignisse in der Geschichte des Volkes Gottes zurück und beziehen sich auf diese Ereignisse, die geschichtlich zum Teil sehr weit zurücklagen. Das waren keine bloßen Rituale, von denen niemand mehr wusste, was sie eigentlich zu bedeuten hatten, die niemand versteht, sondern es gab Gründe dafür, die sich aus diesen Ereignissen in der Vergangenheit erklären und nun in der Gegenwart, im Vollzug der eigentlichen Handlung der Beschneidung in diesem Fall jetzt, und für die Zukunft der Menschen einen tiefen Sinn ergaben. Das verstehen wir aber nur, wenn wir auch die Geschichte aus diesen Dingen kennen. Unter anderem musste eben ein Junge am 8. Tag nach seiner Geburt beschnitten werden. Und zudem war jede männliche Erstgeburt dem Herrn zu weihen. Sie war dem Herrn heilig. Auch Josef und Maria, die Eltern von Jesus, hielten sich an diese Gesetze und taten, was das Gesetz vorschreibt. Und so wurde Jesus eben am 8. Tag beschnitten und am 30. Tag nach seiner Geburt wird er von seinen Eltern hinaufgebracht nach Jerusalem, in den Tempel, speziell vom Vater, weil das war die Pflicht des Vaters, um ihn dort als den Erstgeborenen vor Gott darzustellen und ihn vor dem Priester auszulösen. Was das jetzt bedeutet, werden wir gleich sehen. Ich lese das noch einmal. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, hier geht es um die Maria, weil eine Frau galt, auch aus bestimmten Gründen, unmittelbar nach der Geburt für eine Zeit als unrein. Und dann mussten wieder gewisse Dinge geschehen, damit die Reinheit wiederhergestellt war. Das waren alles ganz praktische Dinge, aber die einen geistlichen Sinn haben. Können wir nicht auf alles eingehen heute Morgen. Aber dann geht es weiter. Brachten sie ihn, Jesus, nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen, wie es im Gesetz des Mose geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Um das zu verstehen, müssen wir zurückgehen in die Zeit, als Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurde. Damals ließ Gott alle Erstgeburt und alle Erstgeborenen der Ägypter sterben, um den Pharao dazu zu bewegen, endlich das Volk ziehen zu lassen. Ihr könnt euch erinnern, das muss ich nicht weiter auslegen. Jedes ägyptische Haus weinte damals um seinen Erstgeborenen. Jedes Haus. Durch das Passahlamm und das Blut des Lammes an den Türen der Hebräer, dadurch blieb ihre Erstgeburt verschont und wurde vom Todesengel nicht angetastet. Denn das Blut an den Türen der Hebräer zeigte an, hier wurde schon gestorben. Nämlich ein Lamm, das geschlachtet wurde für jedes Haus anstelle des Erstgeborenen. Und jetzt wurden die jüdischen von Gott verschonten Erstgeborenen von ihm erwählt, von Gott erwählt, sein persönliches, sein besonderes Eigentum zu sein. Und sie waren, die Erstgeborenen, waren ursprünglich dazu bestimmt, zukünftig das priesterliche Geschlecht am Hause Israel und vor Gott zu sein. Ihr könnt euch erinnern, wir haben gehört es vor 2 Wochen, dass der Stamm Levi dazu ausgewählt wurde und Levi die Priesterschaft und das Haus Aaron die Priesterschaft stellt. Aber ursprünglich waren das die Erstgeborenen, die sollten das sein, weil sie von Gott verschont wurden. Und deswegen hat er sie genommen, die priesterliche Klasse darzustellen und ihm zu dienen am Zelt der Begegnung oder auch später im Tempel. Und so lesen wir in 4. Mose 8, Vers 17, da sagt der Herr, denn mir gehört alles Erstgeborene unter den Söhnen Israel. An dem Tag, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich sie für mich geheiligt. Geheiligt heißt ausgesondert, herausgenommen aus allem anderen, ausgesondert und nur für den gottesdienstlichen Gebrauch abgestellt, für den priesterlichen Dienst vor Gott. Die Priester waren ja die einzigen, die Kraft ihres Amtes und Kraft des Dienstes, den sie taten, überhaupt vor Gott erscheinen konnten, in das Heiligtum durften, in die Nähe Gottes kommen konnten. Das waren die Priester. Doch dann geschah bereits kurz nach dem Auszug etwas, nur kurz nach ihrer Befreiung, das alles veränderte. Als nämlich die Hebräer, einschließlich aller Erstgeborenen, begannen, das goldene Kalb anzubeten, da hatten die Erstgeborenen diesen besonderen Status verwirkt. Denn Gottes Diener durften keine Götzenanbeter sein. Gottes Priester durften keine Götzenanbeter sein. Und so wurde das Priesteramt aufgrund dieser Ereignisse auf den Stamm übertragen, der als einzige das goldene Kalb nicht angebetet hatte. Den Stamm Levi und die Leviten. Besonders aber auf die Kinder Aarons aus dem Stamm Levi. Und dazu lesen wir in 4. Mose 8, Vers 18. Als ich die Erstgeborenen der Ägypter sterben ließ, habe ich die ältesten Söhne der Israeliten zu meinem Eigentum erklärt, spricht der Herr. Doch nun habe ich an ihrer Stelle die Leviten genommen, als Ersatz für alle Erstgeborenen unter den Söhnen Israel. Und ich habe die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen gegeben. Sie sollen nun die Dienste im Heiligtum verrichten, die ich den Israeliten aufgetragen habe. Und sie sollen für das ganze Volk die Vergebung seiner Schuld erwirken. Die anderen Israeliten aber dürfen sich dem heiligen Zelt nicht nähern. So hier hat ein Austausch stattgefunden. Das heißt, die Erstgeborenen wurden nun von den Nachkommen Aarons als Priester ersetzt, die jetzt ihre Stelle an ihrer Statt den Dienst im Heiligtum taten. Aber da Gott ursprünglich die Erstgeborenen besonders ausgesondert hatte, für sich selber zu seinem besonderen Eigentum gemacht hatte, musste nun jeder Erstgeborene dem Priester gebracht werden und mit 5 Silberstücken ausgelöst werden und freigekauft. Auch um ihn so von seiner Verpflichtung zu entbinden, die ja jetzt ein anderer für ihn übernommen hat. Aus dem Stamme Levi nämlich. Und die Priester durften dieses Geld behalten, weil sie jetzt den Dienst anstatt der Erstgeborenen taten. Und alles das ist voller Bedeutung. All diese Dinge. So, und dazu brachten die Eltern oder der Vater den Erstgeborenen später dann nach Jerusalem in den Tempel, um dort seinen Sohn auszulösen. Übrigens nur die erstgeborenen Söhne von 11 Stämmen wurden ausgelöst. Die Erstgeborenen aus dem Stamm Levi brauchten das nicht. Und sie konnten auch nicht ausgelöst werden, weil sie eben für diesen Dienst ausgesondert waren. Doch alle mussten ihren Erstgeborenen in den Tempel bringen, um ihn auszulösen. Und da Jesus und seine Eltern nicht aus dem priesterlichen Geschlecht, aus dem Stamme Levi stammte, sondern aus Juda kam, aus dem Stamm Juda, brachten sie auch ihn hinauf nach Jerusalem in den Tempel und bezahlten dem Priester nach dem Gesetz das geforderte Silber als Lösegeld. das alles geschah am 31. Tag, also nachdem er zuvor am 8. Tag nach seiner Geburt beschnitten worden war. Aber was bedeutet das alles? Was heißt das für uns? Ich gehe nochmal zurück auf den Vers 21. Und als 8 Tage vollendet waren und die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, heißt es hier. Seid ihr noch da? Ich weiß, man muss aufpassen. Das Kind zu beschneiden. So auch die Beschneidung hat ursprünglich oder ihren Ursprung in der Schrift, in Ereignissen aus der Vergangenheit des Volkes Israels, nämlich in 1. Mose 17, in einem Ereignis, das auf Abraham zurückgeht. Das könnt ihr komplett nachlesen, wenn ihr zu Hause seid. Dem nämlich, dem Abraham befahl Gott, er und sein Hausgesinde sollten sich beschneiden lassen. Auch alle Knaben, die dann zukünftig in seinem Haus geboren würden, sollten am 8. Tag nach ihrer Geburt beschnitten werden. Diese Beschneidung wurde dann später ins Gesetz mit aufgenommen und ein Teil des Gesetzes des Volkes Israel. Und alle, die nun dieses Zeichen der Beschneidung an ihrem Leib hatten oder hätten, deren Gott wollte er sein. Um die wollte er sich besonders kümmern. Und dieses Volkes, die beschnitten sind, der wollte er sich in besonderer Weise annehmen und ihr Gott sein. Dazu lesen wir in Genesis 17 ab Vers 11. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Allein dazu könnte man jetzt viel sagen. Warum ausgerechnet am Fleisch der Vorhaut des männlichen Penis? Ein unruhiges Glied, das viele Probleme auch verursacht. Und auch ein Sinnbild auf das Fleisch des Menschen überhaupt, in dem nichts Gutes wohnt. Das wird und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein. Wer aber nicht beschnitten ist, so heißt es dann in Vers 14, dessen Seele soll ausgerottet werden aus dem Volk, denn meinen Bund hat er verworfen. Und so gilt die Beschneidung bis heute als das wichtigste Gebot überhaupt und ist elementare Voraussetzung für die Zugehörigkeit zum Judentum und zum Volk Gottes, dass sich Gott damals in Abraham als Stammvater, aus dem das Volk hervorging, erwählt hat. Er hat diesen einen Mann gewählt und in diesen Mann ein ganzes Volk, das aus ihm kommt. Und alle mussten beschnitten sein und bezeugten damit, wir stehen im Bund mit Gott. Wir gehören ihm. Er hat das Problem mit dem Fleisch in unserem Leben gelöst. Natürlich war das alles noch vorläufig damals. Ja? Aber darum geht es hier auch. So, und er hat diesen Mann gewählt aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar, weil er in Abraham jemand fand, der ihm glaubte. Der Gott vertraute. Der sagt, Gott, ich glaube dir. Ich vertraue dir. Und mit diesem Mann konnte er in den Bund treten, sich mit ihm verbinden, eine Verbindung mit ihm aufnehmen, eine Beziehung, eine Gemeinschaft. Und so letztendlich mit einem ganzen Volk, das aus ihm kam, das auch glaubte, ein Glaubensvolk, das Gott vertraute. Und deswegen wählt er Abraham, weil dieser Mann ihm vertraute. Und die Zustimmung zu diesem Bund sollte Abraham dadurch geben, indem er sich an seiner Vorhaut beschneiden ließ und alle, die in seinem Haus waren. Das war das Siegel und das Zeichen, dass der Bund auch vom Menschen von Abraham angenommen wurde. Und alle, die beschnitten waren, gehörten nun zu diesem Volk und durften in dieser Beziehung mit Gott leben, die aber erst vorläufig war in der damaligen Zeit. So auch Jesus gehörte zu diesen Nachkommen Abrahams. Aber es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen ihm in der Beschneidung und allen anderen jüdischen Knaben, die beschnitten wurden. Das ist ganz klar. Und dieser Unterschied liegt in seiner Person. Dazu muss man wissen, die Beschneidung und das Gesetz als Ganzes war den Sündern gegeben. Denen, die schuldig vor Gott waren, denen das Gesetz sagte, was Recht und Unrecht ist. die das Gesetz überführte und immer wieder verklagte und die auch nicht das Gesetz erfüllten. Auch die, die beschnitten waren, erfüllten nicht das Gesetz. Sie waren Sünder und sie blieben Sünder und sie hielten nicht die Gebote Gottes. Durch die Beschneidung erhielt niemand und erfüllte niemand das Gesetz. Und er wird dadurch auch nicht von Sünden frei. Beschnitten zu sein, bedeutet nicht gleich sündenfrei zu sein. Jesus aber war ohne Sünde. Er war der Herr des Gesetzes. Er war dem Gesetz nicht unterworfen. Er selbst war der Gesetzgeber. Und das Gesetz war ein Spiegel seiner Heiligkeit und seiner Reinheit und sollte den Sündern zeigen, wo der Schmutz bei ihnen sitzt und dass sie durch die Sünde unter das Gericht Gottes kamen. Das sollte das Gesetz bewirken. Aber als jetzt Jesus am achten Tag beschnitten wurde, war auch er mit dieser Beschneidung unter das Gesetz getan auf einmal, wo er gar nicht hingehört. Denn Jesus war kein Sünder. Er ist der Herr des Gesetzes und hatte mit dem Gesetz überhaupt nichts zu schaffen. Aber jetzt, indem er nach dem Gesetz, wie jedes andere Kind aus dem Sündergeschlecht beschnitten wurde, und so sagt es einmal Martin Luther, vergreift sich das Gesetz an ihm, das gar kein Anrecht auf ihn hat und muss deshalb selbst Strafe leiden und aufhören. Er spricht vom Gesetz hier, weil sich das Gesetz an Jesus vergreift und kein Anrecht auf ihn hat. Was bedeutet das nun? Nun, Abraham und alle seine Nachkommen, die mussten unter das Gesetz und sich beschneiden lassen, denn sie waren alle Sünder. Und deswegen hatte das Gesetz auch einen Anspruch an Abraham und alle seine Nachkommen, auch die beschnitten waren. Jesus aber war kein Sünder und darf deswegen nicht unter das Gesetz, unter das er doch kam. Es ist eben geschehen, und indem er sich unter das Gesetz tun ließ, nahm er den Platz der Sünder ein, der er aber gar nicht war, die durch das Gesetz verurteilt und bestraft werden. Da er aber ohne Sünde war und dennoch für etwas bestraft wurde, was er nicht getan hat, konnte er jetzt zum Gesetz sagen, und ich zitiere noch einmal Luther, hörst du Gesetz, du machst mich zum Knecht, obwohl ich doch dein Herr bin, und deshalb musst nun du mir wieder dienen und mein Knecht und Gefangener sein. So was hier geschieht ist, er nimmt dem Gesetz sein Recht, das ja ständig gegen uns ist, gegen die Sünder, und er spricht uns los und frei vom Gesetz. Das kann er jetzt tun. Da ja Jesus unrechtmäßig dem Gesetz unterworfen war und anstelle der Sünder das Gesetz erfüllt hat, kann er nun die vom Gesetz freimachen, die zu Recht von ihm verurteilt und verklagt sind. Und das sind wir. Das sind wir. Als das Baby Jesu am achten Tag beschnitten wurde, uns zugute an ihm etwas entfernt wurde, was uns sonst für immer den Weg zu Gott versperrt hatte, bedeutete das unser Heil und unsere Befreiung. An ihm ist Fleisch entfernt worden, was uns so unnachgiebig anhaftet und uns ständig Probleme macht, auch in unserer Beziehung zu Gott, in unserer Beziehung untereinander, weil sich das Fleisch gerne Recht hat, weil das Fleisch gerne sagen will, wo es lang geht, weil das Fleisch immer alles besser weiß, weil das Fleisch stolz ist. Und alles das, sagt Paulus, das ist in mir, sagt er, in meinem Fleisch, da ist nichts Gutes. Und das macht uns solche Probleme. Und dieses Fleisch, weil es so wirksam ist und wirkt, wurde bei Jesus entfernt an unserer Stelle, damit wir nicht auf dieses Fleisch fokussieren und dadurch vom Gesetz verklagt sind, das uns dann zeigt, da schau dich doch mal an. So viel Fleisch noch in deinem Leben. Und du willst zu den Gläubigen gehören? Du kannst nicht zu Gott kommen, so wie du bist. Aber das, was Jesus getan hat, ist, er hat es weggenommen in in seinem Fleisch, in dem er beschnitten wurde. Beschnitten am Fleisch heißt, es wurde etwas abgeschnitten. Und die Bibel macht ganz deutlich, das Fleisch ist unsere alte sündige Natur, die gegen Gott aufbegehrt und selbst sein will wie Gott und sich nicht unter Gott beugen möchte. Aber durch diese Beschneidung hat sich Gott unserer angenommen und hat uns mit hineingenommen, die wir nicht aus den Juden sind, in den Bund, den er Abraham damals gegeben hat, und hat sich durch die Beschneidung Jesu auch mit uns verbunden und uns zum Eigentum genommen und uns geheiligt, damit wir ihm dienen und Gemeinschaft haben können mit ihm. Ich weiß, dass das nicht so einfach ist, aber einmal diese Dinge durchbuchstabiert zu haben und zu wissen, was das Gesetz sagt und wovon wir freigemacht sind und was die Beschneidung bedeutet, ist ein wichtiger Punkt, an dem man sich wirklich festhalten kann. Und deswegen sagt Jochen Klepper, und das habe ich am letzten Sonntag vorgelesen, dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt, das beschnitten wurde, das das Heil gebracht hat. So, wenn ich mich jetzt als Sünder erkenne, der das Gesetz nie wirklich erfüllt und der es dem Gesetz nie komplett recht machen kann, weil sich sein Fleisch immer noch rührt und so viel Ungutes einfach da ist, das uns zu schaffen macht, weil dieses Fleisch, die sündige Natur des Menschen, mir auch noch zu schaffen macht, wenn ich an Jesus glaube, oder? Wenn ich gläubig geworden bin und immer wieder aufbegehrt und meine Freimütigkeit und meine Zuversicht Gott gegenüber beschneidet und versucht, mir diese Freimütigkeit zu nehmen, dann brauche ich Hilfe. Das Gesetz, wissen wir, kann uns diese Hilfe nicht geben. Die Beschneidung auch nicht. Aber das hilft, dass ich an den glaube, der beschnitten wurde. Dass ich an Christus glaube, der beschnitten wurde, um meinetwillen. Damit ich einen habe, der meine Schuld tilgt und der mich freimacht vom Gesetz, das mir immer wieder meine Schuld vorhält. Und durch seine Beschneidung bin ich frei und muss mich nicht selber beschneiden lassen. Es gab ja diese Diskussion in der ersten Gemeinde damals in Jerusalem, müssen sich jetzt die Heiden, die keine Juden sind, auch beschneiden lassen, um in den Bund mit Gott zu kommen. Und es war nicht von Anfang an klar. Sie haben wirklich heiß diskutiert, sie haben gestritten und gerungen um diese Frage. Müssen die Heiden beschnitten werden, um in die Beziehung zu Gott zu kommen, in den Bund aufgenommen werden, oder müssen sie es nicht? Und sie kamen drauf, sie müssen sich nicht beschneiden lassen. Aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund dafür ist, dass Jesus beschnitten wurde. Und wer an Jesus, dem Beschnittenen, glaubt, der glaubt wie Abraham. Ist hineingenommen in den Bund mit Gott und kann diese Gemeinschaft mit Gott nicht verlieren. So, ich bin frei vom Fluch des Gesetzes, das mich jetzt nicht mehr verurteilen kann, weil Christus an meiner Statt verurteilt wurde. Und ihr Lieben, das sage ich euch nicht rhetorisch, das ist mein persönlicher Trost. Das ist ein tiefer Trost in meinem Glaubensleben, zu wissen, dass jemand hier ist, der an meiner Statt beschnitten ist. Das ist meine Zuversicht in Gott, weil das Fleisch sich auch in mir immer wieder regt und rührt und mir diese Zuversicht zu Gott rauben will. Aber deshalb verzweifle ich nicht mehr, weil ich einen habe, der beschnitten wurde, an dem das Fleisch weggeschnitten wurde und mir wird das angerechnet. Christus wurde verurteilt an meiner Statt und ich darf frei sein. Und deswegen schreibt Jochen Klepper in einem anderen Gedicht, er schreibt wunderbare Gedichte. Sieh nicht an, was du selber bist in deiner Schuld und Schwäche. Sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Sieh an, was dir heut widerfährt, heut, da dein Heiland eingekehrt, dich wieder heimzubringen auf adlerstarken Schwingen. Sieh nicht, wie arm du Sünder bist, der du dich selbst beraubest, sie auf den Helfer Jesus Christ. Und wenn du ihm nur glaubest, dass nichts als sein Erbarmen frommt und dass er dich zu retten kommt, darfst du die Schuld vergessen, sei sie auch unermessen. Du darfst die Schuld vergessen, egal wie viel es ist, weil er das getan hat. Glaubst du auch nicht, bleibt er doch treu. Er hält, was er verkündet. Er wird Geschöpf und schafft dich neu, den er im Unheil findet. So, wir sind Unheil durch unser Fleisch. Das Fleisch, die Sünde, die sich im Fleisch manifestiert hat, hat so viel Unheil über uns gebracht, dass sich auswirkt auch bis heute. Aber dann geht's weiter. Weil er sich nicht verleugnen kann, sieh ihn nicht deine Schuld mehr an. Er hat sich selbst gebunden, er sucht, du wirst gefunden. Sieh nicht mehr an, was du auch seist, du bist dir schon entnommen. Ja. Nichts fehlt dir jetzt, als dass du weißt, Gott selber ist gekommen. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, ein Fürst der ewigen Friedenschaft. Dem Anblick deiner Sünden will er dich selbst entwinden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Anblick unserer Sünden, der macht uns so zu schaffen. Das immer wieder zu sehen und wahrzunehmen, was aus unserem Fleisch herauskommt, das macht uns richtig zu schaffen. Und er sagt jetzt, der Anblick deiner Sünden, den will er dir entwinden. Dann geht es weiter. Wie schlecht auch deine Windeln sind, sei dennoch unverdrossen. Der Gottessohn, das Menschenkind, liegt doch darin umschlossen. Wie hart er, dass er dich befreit, welch Schuld ihm auch entgegenschreit. Er hat sie aufgehoben. Nicht klagen sollst du, loben. Mensch. Welch Schuld ihm auch entgegenschreit. Du kannst sie nicht überhören. Er hört sie auch. Aber du bist freigemacht davon, weil er beschnitten wurde und das Gesetz getan und das Gesetz kein Anrecht mehr an dich hat. Das ist unser Trost, ihr Lieben. Wenn das triumphalistische Christsein nicht so greift, dann dürfen wir uns darin bergen und wissen, wir haben einen Heiland, der hat sich klein gemacht, um uns abzuholen, wo wir sind. Und er wurde beschnitten an seinem Fleisch, damit mein Fleisch mich nicht zu Fall bringt. Und ich erlöst bin und erlöst bleibe. Und ich möchte euch einfach bitten und ermutigen, lasst damit dieses alte Jahr jetzt enden. Und beginnt auch damit das neue Jahr. Das zu wissen. Diesen Nachsatz der Weihnachtsgeschichte, der gar nicht so einfach zu erklären ist, spielt eine ganz große Rolle für unser weiteres Leben mit dem Herrn. Damit dieses Verklagen, das dir immer wieder selber so zu schaffen macht, das sagst du ja den anderen nicht, das spielt in dir spielt sich das ab, damit du das unter die Füße kriegst und frei wirst davon. Sieh nicht auf deine Schuld. Dem Anblick deiner Sünden will er dich ganz entwinden. Er hat sich selbst gebunden, er sucht, du wirst gefunden. Darfst du der Schuld vergessen, sei sie auch unermessen. Er hat sie aufgehoben, nicht klagen sollst du, loben. Deswegen treffen wir uns hier Sonntag für Sonntag und haben eine Zeit, wo wir ihn loben, wo wir ihn anbeten, wo wir frei vor ihm stehen, wo wir hinzutreten mit Freimütigkeit, weil diese Wahrheiten in uns greifen, weil wir wissen, wem wir glauben, dem nämlich, der nicht lügen kann. Und wenn er sagt, es ist so, das Gesetz hat keinen Zugriff auf dich und darf dich nicht mehr verurteilen, obwohl deine eigene Gerechtigkeit in dir das gar nicht zulassen mag, weil sie danach verlangt, dass dort, wo Unrecht ist, auch Strafe kommt. Sagt Gott, nein, die Strafe ist getilgt. Die Schuld ist längst getilgt und sie liegt nicht mehr auf dir. Sie lag auf ihm und du sollst frei sein. Und meine Aufgabe ist es, deswegen bin ich hineingenommen in diesen Bund, dem zu glauben, wie Abraham geglaubt hat. Und dadurch bin ich Gott recht, weil ich ihm glaube. Nicht, weil ich das Gesetz in allen Dingen erfülle. Nicht, weil ich mich beschneiden ließ oder nicht beschneiden ließ. Sondern weil ich ihm glaube, der gesagt hat, ich habe alles für dich erledigt. In meinem Bund der Beschneidung bist du hineingenommen. Mein Sohn wurde beschnitten, dass du mein Kind sein kannst. Und das ist mein Trost. Und bringt mein Herz immer wieder zur Ruhe. Und schenkt mir einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft und als alle Selbstanklage. Und die mich frei sein lässt vor meinem Herrn. Und die mich kommen lässt, selbst wenn vorher irgendetwas gewesen sein sollte, kann ich sagen, Jesus, du bist beschnitten, danke. Und ich habe Freimütigkeit, vor dich zu treten und zu kommen. Du hast es erledigt. Denn niemand kann sich selbst seines Fleisches entledigen. Es ist unmöglich. Die Sünde ist so hartnäckig in unserem Fleisch, dass wir selbst nicht damit fertig werden können. Deswegen kam Gott in Form des Kindes im Fleisch, Gott offenbart im Fleisch, um es für uns zu tun, damit wir frei sein können und nicht gebunden bleiben in diesem Fleisch. Und dieses Kind, das kam, musste Windeln tragen. Wir dürfen frei werden. Wir werden vollkommen gereinigt. Und auch das hat sehr eng mit Weihnachten zu tun. Und ist ein großer Trost. Nach 33 Jahren, fast 34 Jahren gläubig sein jetzt, hat sich an diesen Wahrheiten in meinem Leben nichts geändert. Und ich muss mich immer noch und immer wieder genau auf diese Wahrheiten stellen, um Zuversicht zu haben und nicht zu verzweifeln, weil ich noch nicht so dem Ganzen enthoben bin und so durchheiligt bin, dass mich nichts mehr anficht. Ja. Sondern ich muss mit Paulus bekennen, ich weiß das in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Aber es ist schon entfernt. Es ist schon entfernt. So, ihr Lieben, lasst das euer Friede sein, der Herr selber. Dann wird auch dieses neue Jahr ein gutes Jahr. Das Alte damit zu beschließen und das Neue damit zu beginnen. Und der Friede Jesu, der alle Vernunft übersteigt, auch alle Unvernunft, alle Gedanken, auch alle Wirrnis, die sich manchmal so in uns findet. Das tut er, wenn wir ihm vertrauen und ihm glauben. Amen. Ich weiß, ich habe euch heute echt was zugemutet. Nicht so einfach, so eine lehrmäßige Geschichte. Aber ich hatte keine Freiheit, etwas anderes zu tun, sondern ich wollte diese Weihnachtsgeschichte mit diesem Nachsatz, den wir oft überlesen, heute enden lassen und hoffe, dass es Auswirkungen hat für die Zukunft, für uns alle. Dass das wieder ein Mosaikstein ist in dem, was uns Gott zeigen durfte und zeigen konnte, uns zum Heil und dass wir ihm glauben. Lasst uns doch mal aufstehen.